Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Jeder, der sich in der DDR auch nur ein bisschen für Sport interessiert hat, der hat die Stimme gekannt von Heinz-Florian Oertel.
Weil wir dich alle so mögen und verehren, sind wir jetzt alle mit unserer ganzen Sympathie bei dir. Millionen. Von Rügen bis zum Fichtelberg. Aber du musst deine Sache nun 4 Minuten lang selbst bestreiten.
Heinz-Florian Oertel, wie er sich auf die Eiskunstläuferin Katharina Witt freut. Mit Leidenschaft und Anteilnahme und auch Stolz auf die Leistungen der DDR-Sportler hat Oertel alle seine Reportagen gestaltet. Jetzt ist er im Alter von 95 Jahren gestorben. Wir werden an ihn erinnern. Außerdem sprechen wir über den Autor Benjamin Stuckrad-Barr, der am Abend seinen neuen Roman im Berliner Ensemble vorgestellt hat. Und da werden ganz klar die Stichworte Springer Presse und Matthias Döpfner selbstverständlich auch fallen. Und wir besuchen die Designmesse Salone del Mobile in Mailand. Die Kunst, Häppchen zu servieren. Der Autor Benjamin Stuckrad-Barr hat diese Kunst in den vergangenen Tagen ziemlich virtuos beherrscht. Er hat nach seinen Büchern Soloalbum und Panikherz nun einen neuen Roman geschrieben und veröffentlicht. Noch wach, das der Titel, und die einzelnen Kapitelüberschriften hat er, Stichwort Häppchen, in den vergangenen Tagen unter die Menschen gebracht. Dann müssen sich die Frauen auch nicht wundern, lautet eine dieser Überschriften, oder jetzt wird's schmutzig. Heute nun ist das Buch, auf das viele in der Medienbranche so neugierig gewartet haben, erschienen. Welche Rolle spielt darin der Springer Verlag und der Springer-Chef Matthias Döpfner? In Berlin, im Berliner Ensemble, hat Benjamin Stuckrad-Barr sein Werk am Abend vorgestellt. Unter den Zuschauern auch Wladimir Balzer, den ich jetzt begrüße. Herr Balzer, guten Abend.
Guten Abend.
Wie unterhaltsam war denn dieser Abend?
Das war ein sehr unterhaltsamer Abend. Also wer wirklich gute Lesungen erleben will, der sollte zu Benjamin von Stuckrad-Barr gehen. Ich komme... Ja, jetzt gerade erst aus dem Theater. Vor 20 Minuten war es erst zu Ende, also über 2 Stunden lang. Und ich habe mich keine Sekunde lang gelangweilt. Es ging schon damit los, dass er einfach wirklich wie ein Entertainer auf die Bühne springt mit Musik. Einfach mal so Falco Out of the Dark, und dann springt er da, der Benjamin von Stuckrad-Barr. Auch schon Ende 40, aber irgendwie wirkt er dann immer noch jung und frisch. Das will er zumindest vermitteln, und mit weißer Hose, Matrosenshirt, graue, aber sehr dichte Haare. Und dann ist da nur ein Tisch, kein Moderator, nur er selbst. Er raucht auch die ganze Zeit, raucht aber nicht zu Ende, sondern drückt die Zigaretten immer wieder aus, spielt auch mit dem Publikum, bietet an, naja, die seltene Möglichkeit, dass man eben auch mal rauchen kann im Theater, aus dramaturgischen Gründen. Er darf es, das Publikum dürfte es eventuell auch. Und vor allem das Interessante, er spielt mit dem Buch selbst, führt Dialoge mit dem Buch, kommentiert bestimmte Stellen, kommentiert bestimmte Figuren, literarische Figuren, stellt immer wieder Fragen nach Wirklichkeit und Fiktion. Also ein sehr unterhaltsamer Abend, nicht nur eine Lesung, sondern auch eine Performance.
Also das zur Stimmung und zur Atmosphäre. An diesem Abend, was genau jetzt und nun zum Buch, was genau erzählt das Buch?
Das ist eine wirklich beeindruckende und ziemlich deprimierende Milieustudie über Auswüchse des Boulevardjournalismus, und das nicht nur in Deutschland, und über Machtmissbrauch, über Sexismus. Das beginnt tatsächlich auch schon mit letztlich diesem Ich-Erzähler, der dann sehr an Benjamin von Stuckrad-Barr erinnert, der selbst auch für den Springer Verlag gearbeitet hat, der also weiß, wovon er schreibt. Natürlich ist damit auch wenn er das nur an wenigen Stellen sagt, aber das Wort Bild-Zeitung kommt vor, Springer kommt auch vor mit dem Namen, aber eben nicht wichtige Figuren, über die ganz viel geredet wurde. Natürlich auch in den letzten Tagen, die kommen namentlich nicht vor. Also Matthias Döpfner, der Springer-Chef, oder eben Julian Reichelt, der geschasste Chef der Bild-Zeitung. Diese beiden kommen namentlich nicht vor, aber um die geht es natürlich. Und diese Ich-Figur pendelt zwischen Los Angeles und Berlin und stellt fest, dass sie da irgendetwas tun muss, um dieses System, von dem dieser Figur, von den Frauen erzählt wird, tatsächlich auch mitzuhelfen, aufzudecken, und dieses Missbrauchssystem, und auch Menschen in irgendeiner Weise helfen zu können und seinen eigenen Zynismus auch zu überwinden. Das ist ein sehr unterhaltsames, ein sehr deftiges, ein sehr gut zu lesendes Buch, was heute Abend auch nochmal deutlich wurde.
Ein Buch, ein Roman, und da stellt sich natürlich die Frage, ja, in welchem Verhältnis stehen Fiktion und Realität? Wie viel Wirklichkeit steckt denn in diesem Buch drin? Muss Springer sich fürchten oder Döpfner?
Ja, also es steckt sehr viel Wirklichkeit drin, wenn man sich mit diesen ganzen Zusammenhängen auseinandersetzt. Also Benjamin von Stuckrad-Barr, wie gesagt, war selbst jahrelang Springer-Mitarbeiter. Ein Mann, an den sich auch viele Frauen im Konzern gewendet haben. Davon berichtet auch dieses Buch. Da ist es nur ein Ich-Erzähler, der hat keinen Namen, aber es ist ziemlich eindeutig auch der Autor. Er berichtet von vielen Details. Es gibt viele Figuren, die tatsächlich auch immer wieder an das erinnern, was da offenbar in der Wirklichkeit, wir wissen es ja alle nicht, aber in diesem Buch jedenfalls wird es so dargestellt, in der Wirklichkeit auch passiert ist. Aber dennoch bleibt es natürlich offen, er lässt es offen. Es ist ein Roman, so will er es auch verstanden wissen, ein literarisches Werk. Ich vermute auch, dass der Verlag oder das Justizariat des Verlags auch dieses Buch sonst nicht freigegeben hätte. Es gibt auch ganz am Anfang des Buchs da einen Hinweis darauf, dass es natürlich Fiktion ist. Wenn die Wirklichkeit dort irgendwie eine Rolle spielt, dann mag das Zufall sein. Er hat, wie gesagt, den ganzen Abend damit gespielt. Er hat so einen Begriff verwendet wie Vexierspiel.
Also wenn es juristische Probleme gibt, dann ich könnte mich verklagen, weil dieser Ich da in dem Buch, also naja, sind Vexierspiele. Nach dem Wort Vexierspiele hat man immer kurz Zeit.
Und ich vermute mal tatsächlich, also angesichts der tiefen Krise dieses Springer-Konzerns, in dem er ja schon seit Jahren steckt, kann ich mir kaum vorstellen, dass der Konzern oder Matthias Döpfner oder Julian Reichelt, wer immer das sein sollte, dass er gegen dieses Buch vorgeht, weil es damit eigentlich nur noch mehr Marketing bekommen würde, noch mehr auch dramatisch sein würde. Und das Bemerkenswerte ist, an einer Stelle auch bei dieser Lesung, Benjamin von Stuckrad-Barre hatte auch die Zeit kritisiert, die ja Chatnachrichten, persönliche Chatnachrichten von Matthias Döpfner, dem Springer-Chef, veröffentlicht hat.
Gerade in den vergangenen Wochen,
da ging es ja weniger um Machtmissbrauch im Springer-Konzern selbst, um das Thema des Buches, sondern tatsächlich um seinen Blick auf ostdeutsche Gegebenheiten. Das hat er sehr deutlich noch einmal kritisiert. Und es ist etwas, was er selber auch bisher so in der Form nicht getan hat, obwohl er selber natürlich viele persönliche Chatnachrichten hat. Es ist übrigens auch ein Buch, ein Roman über eine gescheiterte Freundschaft, die es ja tatsächlich gab, nämlich zwischen ihm und dem Springer-Chef Matthias Döpfner. Das ist auch eine große Tragödie, weil die beiden sich, glaube ich, sehr nahe waren. Und wir haben heute Abend auch jemanden erlebt, der enttäuscht ist von einem Freund wie Matthias Döpfner, der enttäuscht ist von seinem alten Arbeitgeber, aber jetzt richtig Lust hat, mit diesem Buch tatsächlich auch vieles öffentlich zu machen.
Eine Tragödie allerdings ohne tödlichen Ausgang. Benjamin Stuckrad-Barre, am Abend hat er seinen Roman Noch wach am Berliner Ensemble vorgestellt. Unter den Zuhörern auch Wladimir Walzer. Dankeschön.
Gerne.
In dieser Woche findet in Mailand die 61. Ausgabe der weltweit wichtigsten Messe für Design statt. Auf dem Salone del Mobile zeigen seit gestern mehr als 1.900 Aussteller in den Messehallen zum Beispiel Stühle, Sofas und Wasserhähne. Auch die alle zwei Jahre stattfindende Leuchtenausstellung Eurolucce ist in diesem Jahr Teil der Messe. Nicht nur auf dem Mailänder Messegelände, auch in der Stadt, auf dem sogenannten Fuori Salone, zeigen internationale Designer und Designerinnen neue Entwürfe oder suchen Inspiration. Auf dem Gelände einer ehemaligen Schlachterei trifft sich die jüngere Gestalterszene, in einem Theater wird diskutiert. Und zum Messebetrieb, ganz klar, gehört auch das Feiern, gerade jetzt nach den Corona-Messe-Einschränkungen. Die Feiern, die gehören selbstverständlich dazu. Laura Ewert ist in Mailand auf der Messe und in der Stadt unterwegs und jetzt zugeschaltet. Frau Ewert, schönen guten Abend. Hallo.
Hallo.
Ein vielfältiges Designtreiben in Mailand. Ich habe das mit ein paar Worten nur angedeutet. Was haben Sie denn in den vergangenen Tagen gesehen und erlebt?
Ja, leider habe ich nicht alles gesehen. Das ist auch total unmöglich, selbst wenn man 17 Kilometer am Tag läuft. Die ganzen Galerien, die Museen, die Messestände, die einzelnen Pop-up-Geschichten, das ist zu viel. Aber um mal einen Eindruck zu geben über den Umfang. Wir haben zum Beispiel die italienische Designfirma Cassina, die zeigt ihre Klassiker, wie ihr tolles Magistretti-Sofa, diesmal mit einem silbernen Bezug. Oder es gibt den Zigzag-Share von Gerrit Rietveld und das alles in einer alten Bank, die bisher der Öffentlichkeit nicht zugänglich war. Und dann geht man so in einen Raum rein, der ist dunkel und rot beleuchtet und es riecht ganz gut, weil irgendwo wird Parfüm verschossen und dann ist man in so einem alten Raum, wo so Schließfächer sind und das ist total toll. Oder die Armaturenfirma Grohe, die hat eine riesige Wasserinstallation im Innenhof der Pinacoteca di Brera aufgebaut. Viel spiegelndes Wasser und spiegelnde Spiegel, das ist ein bisschen Quatsch, aber sieht gut aus. Genauso wie die Decken und Teller von Hermes, die gestern Abend vorgestellt wurden mit einer großen Party und viel Champagner. Mhm. Und da hat zum Beispiel die aus der Instagram bekannte Köchin Leila Gohar hat Mozzarella-Bällchen aufgespießt und Tomaten. Oder der Kurator Hans-Ulrich Obrist, der hat mit dem Anthropologen Eduardo Kohn über sein neues Buch zu psychedelischen Substanzen gesprochen. Oder es geht um Abfälle im alten Pompeji. Also das ist eine riesengroße Bandbreite, die man hier sieht und hört.
Frau Ewert, gibt es denn ein Thema, das sich auf der Messe ja wie ein Leitmotiv, ein Leitgedanke herauskristallisiert?
Naja, das ist natürlich schwierig, weil es gibt nicht diese Überschrift, aber was eindeutig ist, und das ist auch nicht unbedingt was Neues, aber wirklich auffällig oft geht es um die Verantwortung, die Design hat oder die Designer und Designerinnen haben sollten. Da geht es um Abfallvermeidung oder um Materialentwicklung, um soziale Fragen, also wie kann man Plastikabfälle nutzen oder wie aus Naturstoffen neue Materialien herstellen. Und hat damit zu tun, dass Materialien wie Holz oder Metall viel teurer geworden sind und die Designer und Designerinnen vor neue Herausforderungen stellen. Und das zieht sich durch die ganze Stadt. Da gibt es zum Beispiel einen Stuhl von One-to-One aus recyceltem Plastik oder auf der Sektion Salone Satellite, da werden Nachwuchsdesigner gezeigt. Da hat eine japanische Firma Honoka hat da Tische und Lampen aus Tatami hergestellt, die, also das ist so Reisstroh, was mit einem 3D-Drucker verarbeitet wird. Und die haben den ersten Platz bei den Salone Satellite Awards bekommen. Oder es gibt auch aus Avocado-Kernen hergestelltes Leder. Also es wird spannend.
Das sind ja alles Ideen für ein Design der Zukunft. Wie setzen denn jetzt Designerinnen und Designer diese Ideen um? Gibt es da erste Ansätze?
Na, das ist ganz unterschiedlich hier. Also es gibt lustige Ansätze, wie zum Beispiel der Berliner Architekt Sam Shamayev, der hat mit der Berliner Firma Attel und Zull eine Autogarage bespielt. Die Idee dahinter, Autos nehmen viel zu viel Platz weg und die muss man irgendwie nutzen. Also gibt es da einen Jaguar, wo mit so Saugnäpfen ein Tisch befestigt ist oder eine Liege auf der Motorhaube oder die zeigen einen Mercedes, der stimmt auch sonst bei den Berliner Kunstwerken, ein Mercedes, der zur Sauna umgebaut ist. Sowas. Aber es gibt auch andere Ansätze, zum Beispiel bei den Prada Frames, Talks, da hat die Architekturtheoretikerin Beatrice Colomina, die hat mit dem Architekten und Autor Mark Wigley gesprochen, und zwar darüber, wie die Phobie vor Bakterien Bauweise und Architektur verändert hat. Und die plädieren für eine probiotische Architektur, weil die Vermeidung von Bakterien in unserer Welt, die sei gefährlicher als der Klimawandel. Es gibt eigentlich noch ein sehr gutes Projekt von Arnel Brandelhuber von B+, auch aus Berlin, ein Architekt. Die haben als eine Seite gelauncht, House Europe EU heißt die. Und dort wollen sie Unterschriften sammeln, um eine Gesetzesänderung in Europa durchzusetzen, weil sie der Meinung sind, wir müssen wegkommen von der Wegwerfkultur bei Häusern. Wir müssen also alte Gebäude nutzen, unbedingt notwendig, um CO2 zu reduzieren.
Einerseits die Idee von der Verantwortung des Designs für die Zukunft und dann jetzt diese Dinge, die Sie aus dem Luxussegment des Designs zitiert haben. Das klingt ja ein bisschen widersprüchlich, Frau Ewert. Kann man diesen Widerspruch irgendwie auflösen?
Naja, Widersprüche gehören dazu und machen auch, dass wir mehr nachdenken. Man muss unterscheiden zwischen Marketing und guten Ideen. Also bei Grohe, was ich vorhin erzählt habe, diese Installation, die auch auf das rare Gut Wasser hinweisen soll, das wirkt wie Marketing. Ja, das ist eben ein angesagtes Thema, Nachhaltigkeit und wie können wir weiterleben. Aber es gibt auch sehr gute Ideen und zum Beispiel die Luma Foundation, die sitzt in Frankreich in Arles, die wird von viel Geld von Maya Hoffmann finanziert. Das Geld kommt aus der Kosmetikindustrie. Aber die machen was sehr Tolles. Die forschen seit Jahren mit einem interdisziplinären Team zu regionalen Handwerkstechniken und zu lokalen Materialien und bauen oder entwickeln dadurch nachhaltige Materialien. Und nicht nur in Europa, sondern auch zum Beispiel in den Arabischen Emiraten. Da gibt es eine aus Salz hergestellte Türklinke oder es wird mit Palmwedeln gearbeitet. Und da geht es eben nicht nur um die Materialfrage, sondern es geht auch darum, wie kann man lokale Strukturen stärken, indem man lokale Handwerker und Handwerkerinnen stärkt. Und das ist doch toll, egal wo das Geld herkommt. Fast egal.
Salone del Mobile, die Designmesse in Mailand. Sie dauert noch bis zum Sonntag. Eine Zwischenbilanz, erste Eindrücke waren das von Laura Ewert. Frau Ewert, ich danke Ihnen.
Danke, tschüss.
Feind. Diese vier Buchstaben stehen für Festival für internationale neue Dramatik. Und dieses Festival findet jedes Jahr an der Berliner Schaubühne statt. Zum Auftakt gab es jetzt das Stück House of Dance von 2014. Geschrieben hat es Tina Satter. Das Werk ist also schon ein paar Jahre alt, doch jetzt war es die deutschsprachige Erstaufführung. Die Geschichte handelt von Menschen in Amerika, die aus der Provinz raus wollen und Stepptanz gelernt haben und sich eine große Karriere erhoffen.
Das Wichtigste ist, dass du eine Geschichte erzählst. Zum Beispiel fühlst du dich ganz leicht und frei. Und vielleicht stehst du auf der Bühne. Und vielleicht weißt du nicht einmal, warum du auf der Bühne stehst. Und warum schauen mich eigentlich alle an? Ja gut, dann werde ich mal tanzen, ne?
To me, it's not about going from the dishwasher to the president. It's like Für mich geht es nicht darum, vom Tellerwäscher zum Präsidenten aufzusteigen, sondern darum, als Mensch voranzukommen, sich weiterzuentwickeln, ob mit Stepptanz oder Schauspielerei. Das Stück ist damit eher eine theatrale Metapher dafür, wie es ist, in einer kleinen Stadt zu leben, aus der man raus will, dass man in die Großstadt will, nach New York. Das ist vielleicht das Amerikanischste an unserem Stück.
Die Autorin Tina Setter über ihr Stück House of Dance. André Mumot hat die deutschsprachige Erstaufführung an der Berliner Schaubühne gesehen. Er ist zu mir ins Studio gekommen. Herr Mumot, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Das ist ja ein sehr spezielles Sujet. Stepptanz in der amerikanischen Provinz und die Hoffnung auf eine große Karriere. Ich hatte es gesagt, das Stück ist fast 10 Jahre alt. In der Zwischenzeit ist ja so einiges passiert in den USA. Funktioniert das Stück auch heute noch?
Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, weil man natürlich nicht weiß, wie es damals gewirkt hat. Es muss eine gewisse Wirkung gehabt haben, was auch dazu geführt hat, dass die Schaubühne gesagt hat, wir eröffnen damit das Feind Festival in diesem Jahr, so viele Jahre später. Die Regisseurin war auch letztes Jahr schon beim Feind dabei und diesmal hat sie eben ihr altes Stück rausgekramt, nochmal neu inszeniert in der deutschen Übersetzung, eben mit den Darstellerinnen und Darstellern der Schaubühne. Das Stück spielt jetzt so ein bisschen in einem zeitlichen Nirgendwo, würde ich sagen. Also man kann gar nicht genau einen Zeitpunkt festmachen. Ist das vor 10 Jahren, ist das heute oder ist das womöglich schon vor 30 Jahren? Das ist wirklich so ein aus der Zeit gefallener Tanzsaal, in dem diese 4 Figuren zusammenkommen.
Aber steppen.
Und steppen, das tun sie dann auch gemeinsam und können sich in diesen Stepptanzmomenten eben ausdrücken. Da entstehen Augenblicke, in denen sie sich befreit fühlen, in denen sie sich engagiert fühlen, in denen irgendwas mit ihnen passiert. Und das überträgt sich manchmal auch ein Stück weit aufs Publikum. Aber insgesamt war das für mich ein bisschen befremdlicher Einstieg in dieses Festival.
4 Personen treten auf. Was sagen uns diese Menschen über ihre Wünsche, über ihre Sehnsüchte?
Da ist vor allen Dingen eine Figur, die Toni, ein junges Mädchen, eben das in der amerikanischen Provinz lebt, gespielt von Hevin Tekin. Und die will raus. Die möchte an einem Wettbewerb teilnehmen, wo für eine Fernsehshow Stepptänzer gesucht werden. Und sie erhofft sich davon eben ein besseres, ein freieres, ein interessanteres Leben. Und ihr Stepplehrer Holger Bülow spielt den. Der ist eigentlich schon sehr desillusioniert. Der weiß schon, da kann eigentlich nicht viel Gutes bei rauskommen. Der hilft ihr ein bisschen, aber sehr unmotiviert. Dessen Ex-Freundin kommt auch noch dazu, die möchte auch steppen, die hat aber auch schon begriffen, dass da keine große Karriere auf sie wartet. Und dann gibt es noch den Pianisten, der auch in diesem Beziehungsdreieck eine Rolle spielt. Das sind so die Grundkonflikte, die da sind an diesem Abend. Aber die werden auch eigentlich gar nicht so stark ausgespielt, weil es eben immer wieder zu Steppmomenten kommt. Es ist in gewisser Weise so ein Tanzabend, in dem immer wieder kurz gesteppt wird. Und in diesen Augenblicken sind eben die Konflikte fast vergessen, aber sie kommen eben zurück.
Man könnte natürlich jetzt sagen, wenn das Steppen ganz toll war, war das ein toller Abend.
Das Steppen war jetzt nicht so brillant, aber das muss es, glaube ich, auch nicht sein. Allerdings hatte ich den Eindruck, der Abend ist sehr kurz, es sind gerade mal 70 Minuten im Grunde. Das hätte man sehr viel größer machen können und ich hatte so eine Assoziation, die ist sehr hochgegriffen, aber ich musste an das Tanztheater von Pina Bausch denken tatsächlich. Das könnte man so machen, dass da also Figuren ein bisschen unglücklich über ihr Leben erzählen oder auch nicht nur unglücklich, aber dann im Tanz eine ästhetische Ebene erreichen, eine Größe, eine Würde, einen Ausdruck finden, der sozusagen aus diesem provinziellen Dasein herausführt. Das ist das, was eigentlich in dieser Inszenierung unter der Oberfläche zu liegen scheint, aber das, was dann tatsächlich in den 70 Minuten passiert, ist eigentlich eine szenische, auch darstellerische Petitesse, muss man eigentlich sagen. Da kommt sehr wenig rüber. Es sind aber sympathische Momente. Es gibt auch musikalisch mitreißende Augenblicke in diesen 70 Minuten. Das ist sympathisch gespielt. Aber diese Größe, die das dann eigentlich bräuchte, um diesen Sehnsüchten Ausdruck zu verleihen, die hat für mich dann doch gefehlt.
Also Sie haben es eindeutig beschrieben und bewertet, ein lauer Auftakt zu diesem Feind Festival an der Berliner Schaubühne. Da kann es eigentlich nur interessanter weitergehen.
Ja, also da sind sehr viele interessante Aufführungen eben aus verschiedenen Ländern zu erwarten. In diesem Festival im Fokus steht in diesem Jahr die Regisseurin Elizabeth LeConte mit ihrem Kollektiv The Wooster Group. Da gibt es 2 neue Arbeiten zu sehen. Das ist ganz sicher interessant. Und dann gibt es auch noch zum Beispiel eine interessante Arbeit der iranischen Theatermacher Schauspielerin Pania Shams das Stück ist, da ist auch etwas sehr Interessantes zu erwarten. Wir wissen es natürlich noch nicht genau, wie es sein wird, aber ich glaube, es lohnt sich, dran zu bleiben und sich nicht abschrecken zu lassen davon, dass es heute etwas bescheiden begonnen hat.
House of Dance von Tina Setter, die deutschsprachige Erstaufführung an der Berliner Schaubühne zum Auftakt dieses Festivals Feind. Vielen Dank, André Mumot. Und wir werden selbstverständlich hier in Fazit noch einmal auf das Festival zu sprechen kommen, wenn weitere Produktionen, die Sie erwähnt haben, Herr Mumot, wenn weitere Produktionen zu sehen gewesen sein werden.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Oliver Thoma.
Der geplante Kulturpass für Jugendliche soll nach dem Willen von Kulturstaatsministerin Claudia Roth bis zum Juni kommen. Das erklärte die Grünen-Politikerin im Kulturausschuss des Bundestages. Der Kulturpass richtet sich an Jugendliche, die in diesem Jahr 18 Jahre alt werden. Damit sollen sie im Wert von 200 Euro Karten für Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Kinobesuche oder auch Musikinstrumente kaufen können. Ausgeschlossen seien Käufe bei Online-Versandhäusern oder Streaming-Diensten. Der Kulturpass solle ein Ausgleich für die Nachteile sein, die Jugendliche in der Corona-Pandemie erfahren hätten. Außerdem solle er die angeschlagene Kulturbranche unterstützen, erklärte Roth. Für den Kulturpass seien 100 Millionen Euro eingeplant. Vorbilder für das Angebot gäbe es in Frankreich, Spanien und Italien. Mehr als 40 deutsche Verbände und Gewerkschaften fordern von der EU schärfere Regeln zur Vermeidung von Urheberverletzungen durch künstliche Intelligenz. Grundsätzliche Fragen nach Verantwortung und Haftung wie auch Vergütung seien zu klären, hieß es in einer Stellungnahme der Initiative Urheberrecht an die EU-Institutionen. Das Bündnis vertritt die Interessen von rund 140.000 Urhebern, darunter etwa Schauspieler, Journalistinnen, Musiker und andere Vertreterinnen der Kreativwirtschaft. Auch der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, Olaf Zimmermann, forderte im NDR Kultur von der Politik, klare Rahmenbedingungen für künstliche Intelligenz im Kulturbereich zu definieren. Auch er legte den Fokus auf das Urheberrecht.
Nur ein Mensch kann urheberrechtlichen Schutz für sich in Anspruch nehmen oder für seine Werke in Anspruch nehmen. Und deswegen entsteht da jetzt ein immer größerer Konkurrenzmarkt. Der wird den Kulturbereich hart treffen. Das wird den gesamten Designbereich treffen. Das wird die Musik treffen. Das wird den ganzen Textbereich treffen. Das wird die bildende Kunst treffen. Also wir stehen vor einer richtigen Herausforderung.
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats. Das weltberühmte Moskauer Bolschoi-Theater hat unter politischem Druck Kirill Serebrennikows Ballett Nureyev aus dem Spielplan gestrichen. Das Ballett über den an AIDS gestorbenen schwulen russischen Tänzer Rudolf Nureyev sei wegen des Verbots von Propaganda nicht traditioneller Werte aus dem Repertoire genommen worden, sagte Theaterintendant Wladimir Urin bei der Vorstellung des Spielplans. Das vielfach ausgezeichnete Ballett von Serebrennikow gehörte zu den beliebtesten Aufführungen der weltgrößten Balletttruppe. Zu sehen waren auf der Bühne auch homosexuelle Szenen sowie Männer in Frauenkleidern und auf Stöckelschuhen. Verstöße gegen das von Kreml-Chef Wladimir Putin unterzeichnete Gesetz, das etwa positive Darstellungen von Homosexualität verbietet, werden mit hohen Geldstrafen geahndet. Serebrennikow, der den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert hatte, arbeitet inzwischen in Frankreich und Deutschland, wo er erfolgreich Opern inszeniert.
Mehrere Filme kommen diese Woche neu in die Kinos. Zwei wollen wir vorstellen. Zunächst begegnet uns ein alter Bekannter, Loriot. In den 70er, 80er Jahren musste man nur einen Satz aus einem Sketch von Loriot zitieren, um für Heiterkeit zu sorgen.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Die Ente bleibt draußen.
Herr Müller-Lüdenscheid, ich bade immer mit dieser Ente.
Nicht mit mir.
Ich kenne sie ja erst seit heute.
Wenn Sie die Ente hereinlassen, lasse ich das Wasser heraus.
Das sind wohl die Erpressermethoden Ihrer Gangsterfirma.
Herr Dr. Klöbner.
Herr Müller-Lüdenscheid.
Herr Müller-Lüdenscheid. Funktioniert der Humor von Vico von Bülow alias Loriot auch heute noch? Anke Lewicke, haben Sie denn wieder geschmunzelt oder sogar gelacht, als Sie Loriots Trickfilm-Revue restauriert wieder jetzt gesehen haben?
Ja, auf alle Fälle. Das war so wie früher im Wohnzimmer mit den Eltern sitzen. Also ich habe mich dabei ertappt, wie ich laut losgelacht habe, wie ich immer in mich hineingelächelt habe. Und ich meine, wenn man den Titel jetzt nimmt, Trickfilmrevue, das hat natürlich was Nostalgisches, weil heute sagt man ja Animationsfilm. Aber es ist doch schon erstaunlich, wie Loriot sehr präzise mal seinen minimalistischen Zeichnungen einfach eine Situation auf den Punkt gebracht hat. Und da können wir doch im Badezimmer bleiben, wie diese beiden Herren sich da streiten. Das funktioniert doch auch heute noch, erzählt heute noch auch viel über männliches Gebaren, wie man sich um Nichtigkeiten streitet, die Situation eskaliert und dann, wie das auch so gezeichnet ist, da ist ja auch so eine Enge in diesem Badezimmer, das könnte auch die Enge der BRD damals gewesen sein. Also das geht gut auf und natürlich gibt es auch noch den Hausfrauen-Sketch und keiner Frau wird sich heute mehr als Hausfrau bezeichnen. Aber was da so verhandelt wird mit diesem Ehepaar, wie sie sich gegenseitig übersehen beim Feierabend, wie sie sich nur noch in ihren Funktionen wahrnehmen, das ist nur boulevardeske Variante von Szenen einer Ehe, die toll ist. Und ich muss sagen, es gibt ja auch ein queeres Element, nämlich immer ein Heinzelmännchen, was so ganz schnell reinkommt, das T-Shirt hochhebt und auf einmal erstaunt ist, dass es Brüste hat.
Die insgesamt 31 Sketche, die kommen in restaurierter Fassung, ich hatte das gesagt, in die Kinos. Haben die Trickfilme also eine andere, eine neue Optik?
Ja, also die Farben sind ein bisschen kräftiger, die Konturen sind nachgezeichnet. Also das Grün vom Hasenbrüter ist jetzt noch grüner. Oder wir kennen ja auch alle den Fernsehmoderator, der so eine blonde Tolle hat. Die ist jetzt noch ein bisschen blonder und sieht noch ein bisschen dämlicher aus. Aber gerade wenn man diese Sachen über den Fernsehmoderator sieht, da hat Loriot so viel auch vorweggenommen, diese ganze Infantilisierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, das ist auch schon ganz toll und es ist wirklich eine Revue, eine, immer mit einem humanistischen Blick und zu einer Revue gehört ja auch Musik und Loriot hat ja auch so eine ganz lakonische Variante der Comedian Harmonists gezeichnet, die kommen auch vor und es ist wunderbar, wenn sie am Ende eines Liedes dann ihren Lippen so zu einer Herzform so verziehen und die ist so richtig schön knallrot.
Loriots Trickfilmrevue, also restauriert jetzt in den Kinos. Mit seinem Kinospielfilmdebüt American Beauty über einen Mann in der Midlife-Crisis hat Sam Mendes im Jahr 2000 den Oscar gewonnen. Seitdem scheint sich der Brite mit jedem Film neu zu erfinden. Er drehte Kriegsfilme, er verfilmte Literatur und inszenierte zwei James-Bond-Thriller. Der neue Film von Sam Mendes, Empire of Light, spielt in den 1980er Jahren in einem südenglischen Küstenort. Schauplatz ist ein Kino. Welche Geschichte, Frau Lewicke, erzählt denn der Regisseur?
Naja, es gibt Filme, bei denen man einfach schon nach den ersten paar Einstellungen weiß, auf was sie eigentlich hinaus wollen. Und deshalb fühlt man sich als Zuschauerin im Kinosessel vielleicht auch ein bisschen bedrängt. Also wenn die Kamera durch dieses tolle Art Deco-Lichtspielhaus fährt, eben diese tollen, schweren Holztüren, der tolle rote Vorhang, dann ist es ganz klar, hier geht es um die Magie des Kinos, um eine Zeit, eben als das Kino noch Lichtspielhaus war, die Geschichten Bigger Than Life und eine Geschichte Bigger Than Life sollen eben auch die Angestellten des Kinos erleben. Da ist Hillary, ja, vielleicht so um die 50, hat eine leichte psychische Erkrankung und dann kommt eben der junge schwarze Steven da rein, der ist viel, viel jünger als sie und es gibt so eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, weil sie sich eben auch als Außenseiter, Außenseiterin wiedererkennen. Aber das ist alles mit so viel Musik, nostalgischen Farben erzählt, dass die Figuren und ihre Gefühle eigentlich untergehen.
Sie haben den Begriff Bigger Than Life ins Spiel gebracht. Heißt das, dass Sam Mendes dramatisch zu sehr auf die Tube drückt, dass die Figuren also vielleicht ja sogar Stereotyp geraten?
Ja, das finde ich, kann man schon sagen. Also sie sind vor allen Dingen schauwert. Also dann gibt's Neujahr und Steven steht dann eben auf dem Kino alleine, weil er keinen zum Feiern hat, sieht das tolle Feuerwerk. Aber es ist ein viel zu schönes Bild, um von der brutalen Ausgrenzung zu erzählen, die dieser junge Mann eigentlich erlebt. Und ja, Hillary wird gespielt von Olivia Colman. Das ist eine grandiose Schauspielerin. Also die kann auch über diese Überinszenierung hinwegspielen. Man spürt schon den Nebel Bubble, in dem sie lebt. Aber das Ganze spielt ja während der Maggie Thatcher-Ära, während die Skinhead-Bewegung aufkommt. Das bleiben alles nur so visuelle Effekte. Dann gibt es noch eine Punkerin, die auch Kinokarten abreißt, aber die wird nur wegen ihrer schrägen Frisur genommen. Da kommt kein anderes Lebensgefühl mit rein. Ja, und die Magie des Kinos, wie sie dann beschworen wird, wie man in den Vorführraum geht und wie man dann so richtig erklärt bekommt, eben wie Illusion, wie Bewegung entsteht.
Es ist faszinierend.
Es ist faszinierend, weil es nur von unbewegten Bildern kommt, mit etwas Dunkel dazwischen. Aber unser Sehnerv hat eine kleine Schwäche, die genutzt wird. Wenn ich den Film mit 24 Bildern pro Sekunde abspiele, kann das Dunkle keiner sehen.
Soweit also dieser Ausschnitt aus dem Film Empire of Light von Sam Mendes. Noch kurz, Frau Lewicke, zu Christian Petzolds Film Roter Himmel, der jetzt auch in die Kinos kommt. Auf der Berlinale wurde er ja mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet. Die Filmakademie jedoch hat ihn nicht für den Deutschen Filmpreis nominiert. Was sagt uns diese Nicht-Entscheidung, diese Nicht-Nominierung? Wie erklären Sie sich das?
Ja, das sagt einfach viel über das Auswahlverfahren aus. Also im Endeffekt wird ja am Ende abgestimmt. Und das ist ein hochdotierter Preis, 3 Millionen unsere Steuergelder. Und die Mitglieder stimmen dann einfach mal ab. Und natürlich stimmen viele auch für ihre eigene Produktion. Also da enthält sich dann ja in dem Moment keiner. Und es gibt dann im Endeffekt keinen Austausch, keine Diskussion, weil es geht einfach darum, nur um abzustimmen. Und dann werden eben immer Filme ausgewählt, ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Also ästhetische Wagnisse werden nicht ausgezeichnet. Und Christian Petzold ist eben nie in die Filmakademie eingetreten, weil er es von Anfang an, dieses Verfahren, hat abgelehnt. Und man bekommt auch mit, dass er das auch immer wieder zu spüren bekommt und dass das Ganze auch ein System hat. Also, dass das jetzt nicht nur ein Zufall ist, sondern ein gewisses Kino, was international auch erfolgreich ist, wird einfach von der Filmakademie immer wieder übersehen.
Also, da gibt es ganz eindeutig Handlungsbedarf.
Da gibt es ganz eindeutig Handlungsbedarf und ich fände es eigentlich am besten, wenn die 3 Millionen in die kulturelle Filmförderung gingen und wenn einfach wie bei allen anderen Akademien, sei es der Oscar, sei es in Frankreich, in Spanien, bei den Goyas, wenn einfach abgestimmt wird über den besten Film, aber nicht dabei die Steuergelder verteilt werden.
Soweit diese Eindrücke auch noch zum Film Roter Himmel. Vielen Dank an Anke Lewicke und Christian Petzold. Er war am vergangenen Samstag zu Gast in unserer Sendung Vollbild. Und da hat er auch über ein zentrales Motiv des Films gesprochen, Waldbrände nämlich an der Ostsee, die die Sommerferienstimmung massiv beeinträchtigen.
Eigentlich dachte ich mir immer, dass diese Sommer, die ich selber erlebt habe, die so unendlich lang sind und wo man auch das Gefühl hat, die nächsten 100 Jahre gibt es solche Sommer, in denen junge Menschen das Gefühl haben, dass die unendlich lang sind, dass diese Sommer bald vorbei sind. Nicht nur, weil es keine Wälder mehr gibt, sondern weil es überhaupt nichts mehr gibt. Wenn Dinge verschwinden, zeigen Sie ganz zum Schluss nochmal Ihre ganze Grandezza.
Christian Petzold und sein Film Roter Himmel in unserer Sendung Vollbild. Das sehr interessante Interview können Sie nachhören auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de. Und morgen früh in unserer Sendung Studio 9 werden wir diesen preisgekrönten Film vorstellen. Jedes Jahr im April wird Osnabrück für 4 Tage Zentrum aktueller Medienkunst beim European Media Art Festival. Diesmal stand es unter dem Motto Trembling Time, also zitternde Zeit, und gemeint ist damit die Gegenwart mit ihren Katastrophen und Unsicherheiten. Neben einem umfangreichen Filmprogramm mit experimentellen Kurz- und Langfilmen, neben zahlreichen Vorträgen und Diskussionen mit FilmemacherInnen und Fachleuten, gibt es immer auch eine große Ausstellung. In der Kunsthalle und an 2 anderen Orten der Stadt ist bis Ende Mai zu entdecken, wie sich KünstlerInnen mit der zitternden Zeit beschäftigen, und davon berichtet nun Annette Schneider.
Das schnell fließende Wasser ist glasklar. Man sieht Kiesel, Sand und dicht unter der Oberfläche Fische. Beobachtet hat sie die polnische, in Berlin lebende Künstlerin Veronika Wisocka in einem kleinen Fluss in Polen. Auf 4 schmalen, hochkant gestellten Bildschirmen zeigt sie, wie die aus dem Meer kommenden, gegen den Strom ankämpfenden Fische sich verändern, immer dünner werden, bis sie nur noch Hüllen sind.
I've noticed that most of them were actually sick.
Ich bemerkte, dass die meisten von ihnen krank waren. Sie waren von einer Art Pilz befallen, der sie bei lebendigem Leib auffraß, während sie gerade auf dem Weg zum Laichen waren und neues Leben schaffen wollten. So verseucht war der Fluss.
Because of the pollution in the river.
Wiesotzkas Arbeit ist das wohl drastischste Sinnbild eines gierigen, alles zerstörenden Kapitalismus in dieser Ausstellung, deren Motto Trembling Time Kuratorin Inga Seidler erklärt.
Das ist einerseits eine Reaktion auf die Zeit, in der wir uns gerade befinden, übersetzt mit zitternde, bebende Zeit, eine Zeit der Permakrise. Auch im Hinblick natürlich auf den anhaltenden Angriffskrieg, überhaupt Kriege in der Welt. Klimakrise ist dabei natürlich auch ein Punkt, die Zeit läuft ab.
So beschäftigen sich die Arbeiten mit all den desaströsen Folgen kapitalistischer Wachstumsideologie. In Experimentalfilmen reicht die Spannweite vom Ende des Autos bis zur Reise auf den Mars. Es geht um koloniale Archive, man trifft auf ein großes, 4 Millionen Jahre altes Walskelett, vor dem man sich unwillkürlich fragt, was wohl von uns in 4 Millionen Jahren gefunden werden wird. Und natürlich gibt es ein Projekt über schmelzende Eisberge, das einen mit VR-Brille direkt ins Grönlandeis beamt. Dass dennoch keine Endzeitstimmung aufkommt, liegt daran, dass viele der Installationen, Skulpturen, Video- und Klangarbeiten nicht nur ernst sind, sondern auch hintergründig und sarkastisch.
Ich glaube, überhaupt auch die Art, mit diesen Themen umzugehen, hat eine gewisse Zuversicht, weil die KünstlerInnen schon oft auch in humoristische Positionen kommen oder überhaupt das zu einem ästhetischen Erleben machen oder uns auch zum Nachdenken anregen, unsere vielleicht allzu menschlich verfasste Sichtweise nochmal aufzugeben und sich anzugucken, eben die Lebenszeiträume der Erde, Deep Time. Kann man Zeit vielleicht anders sehen als ein lineares Fortschreiten?
Ein paar Straßen von der Kunsthalle entfernt zeigen Medienkunststudierende aus Mainz, München, Osnabrück und Leipzig in 2 Galerien, was sie umtreibt. In Skulpturen und Installationen beschäftigen sich die Leipziger zum Beispiel mit Überwachung, dem profitorientierten Auf und Ab des Ölpreises, der Endlichkeit politischer Systeme. Wie schockgefroren schwebte ein helles Seidentuch in der Luft. Lucia Charlotte Ott entwickelte ihre Arbeit als Reaktion auf den Abbau von Demokratiedenkmälern in Hongkong, doch lässt sich ihr Werk weiterfassen.
Dieses Tuch ist für mich eher so eine skulpturale Aufarbeitung von Zeitlichkeit, von Denkmälern und auch Systemen, weil bei der Enthüllung zum Beispiel wird ja oft dieses Tuch abgezogen, aber gleichzeitig wird es dann auch wieder verpackt, wenn es irgendwie wieder abgebaut wird.
Mit dieser Melodie kündigt sich in Taipeh die Müllabfuhr an. Patrick Thomas nimmt in seinem Film Tai Waste Proteste gegen ein Atommülllager auf einer Nachbarinsel Taiwans zum Anlass, sehr ernsthaft eine Idee durchzuspielen, die weltweit immer mal wieder diskutiert wird. Atommüll in so winzige Dosen zu verpacken, dass er angeblich nicht mehr gefährlich ist. Ein kleiner, handlicher Atommüllcontainer steht in der Galerie bereit.
Ich habe 2 Schauspieler engagiert, die im Namen der Regierung angefangen haben, den Müll an den Haustüren zu verteilen. Und dann haben wir mal an den Haustüren geguckt, wie so die Reaktionen sind. Und von absoluter Demut und Dankbarkeit, dass endlich dieses Atommüllproblem für die vorgelagerte Insel Lanyu gelöst wird, bis hin zu völligem Unverständnis und eine sofort wieder zugeknallte Tür, haben wir so alles mitgenommen.
Katastrophal gehandhabte Probleme erfordern manchmal irrwitzige Kommentare, um den menschengemachten Wahnsinn zu enthüllen. Überhaupt erstaunt es, wie kreativ sich die Künstlerinnen den aktuellen Miseren stellen, sie in ihren Arbeiten ästhetisch so verdichten, dass sie auf neue Weise bewusst und sichtbar werden. Der Grundtenor ist dabei immer derselbe. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sofort handeln und radikal abschließen mit der Ausbeutung von Mensch und Natur. Ein Anfang könnte sein, allen EU-PolitikerInnen, die Atomenergie für grün und nachhaltig erklären, einen kleinen, handlichen Atommüllcontainer vor die Tür zu stellen.
Annette Schneider über die Ausstellung beim European Media Art Festival in Osnabrück. Heinz-Florian Oertel, er war die Stimme des DDR-Sportfernsehens. Am Abend wurde bekannt, dass Oertel bereits am 27. März im Alter von 95 Jahren gestorben ist. Mirjam Sinno erinnert nun an diese DDR-Sportreporter-Legende.
Er lebte den Sport wie kaum einer.
Allen geht ja fast die Puste aus. Mir, liebe Hörer, auch fast. Aber ich muss noch die letzten 100 Meter mitkriegen.
Die Stimme von Heinz-Florian Oertel war ein Muss, wenn es um Sportgroßereignisse ging. Als Reporter berichtete Oertel insgesamt von 17 Olympischen Spielen und 8 Fußball-Weltmeisterschaften. Bei den Spielen 1980 in Moskau machte ihn ein Ausruf berühmt. Die bis heute einzige deutsche Marathon-Goldmedaille von Waldemar Cierpiński. Sie sollte unvergessen sein.
Liebe junge Väter, vielleicht oder Angehende, haben Sie Mut. Nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar. Waldemar ist da.
1949 begann die Karriere des gebürtigen Cottbusers beim Berliner Rundfunk. Auf Radio folgte Fernsehen.
Und dann wurde ich ja also halb und halb Radio, halb Fernsehmensch.
Er erfindet und moderiert Unterhaltungssendungen und wird von den Zuschauern 17 Mal zum Fernsehliebling gekürt.
In einem Zuge wollen wir Ihnen die Schlagerreisenden vorstellen, die zu später Stunde als Gäste Schlager in unsere kleine Stadt bringen.
Ah, meine Damen und Herren, da staunen Sie, was mit mir los ist, hm? Unser Titel heißt nämlich auch, heute ist mal's los an der Spree.
Jetzt machen wir weiter ein Interview für Schlager aus Berlin.
Von welcher Wanderergruppe kommen Sie? Wie heißt die? Gutfuß? Schnelle Sohle?
Ja, so ähnlich könnte man sie nennen.
Aber auch nach seiner Reporterkarriere war nicht Schluss. 1981 promovierte Oertel. Er schrieb Bücher und arbeitete als Dozent für Rhetorik.
Das ist der Reichtum meines Lebens. 4 deutsche Etappen, Geschichtsetappen erlebt zu haben, das ist mein Leben.
Ein Nachruf auf Heinz-Florian Oertel von Miriam Sinnow. Und nun der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Auch bei ihm ein Thema: Benjamin Stuckrad-Barre.
Schlüsselroman? Auf gar keinen Fall, sagt Benjamin von Stuckrad-Barre über seinen neuen Roman Noch wach im Gespräch mit dem Spiegel. Diesen Satz des Autors wiederum nennt Michael Hahnfeld in der Frankfurter Allgemeinen reine Fiktion. Weniger freundlich ausgedrückt, Stuckrad-Barre stellt sich dumm. Vermutlich will er sich so rechtlich absichern. Könnten Matthias Döpfner oder Julian Reichelt gegen ein Buch vorgehen, in dem sie namentlich nicht genannt werden, von dem man aber weiß, dass jede Seite von ihnen handelt, jede geschilderte Szene, jede Unterhaltung, jeder Chat? Fragt Hahnfeld in der FAZ und lässt kaum Zweifel daran, dass es sich hier sehr wohl um einen Schlüsselroman handelt. Der wahre Handlungsort und die Originalbesetzung dieses Stücks erscheinen uns klar. Springer Verlag, Bild-Zeitung, Matthias Döpfner, Julian Reichelt und Benjamin von Stuckrad-Barre himself. Der Start des Buches sollte knallen, schreiben im Tagesspiegel Katrin Sohns und Joachim Huber. Ein Knall, der fast verpufft wäre, als die Zeit, die zum selben Verlag wie der Tagesspiegel gehört, vor wenigen Tagen geleakte Nachrichten von Matthias Döpfner veröffentlichte. Da fragt man sich als Leser allerdings, haben die Enthüllungen nicht vielmehr die Buchpremiere noch befeuert? Mein Buch ist Literatur und kein Klatsch, behauptet Stuckrad-Barre im Interview mit dem Spiegel. Marlene Knoblauch widerspricht dem nun in der Süddeutschen Zeitung. Benjamin von Stuckrad-Barres Roman »Noch wach« enttäuscht keine Klatschnase rund um den akuten Wahnsinn beim Springer-Konzern. Und nein, die Frauen hat er nicht vergessen, nur die Literatur. Die zerbrechende Männerfreundschaft, hinter der sich die Freundschaft zwischen Döpfner und Stuckrad-Barre verbirgt, wäre, so Knobloch, ein fantastischer Romanstoff gewesen, wenn Stuckrad-Barre diese Freundschaft nur nicht von Anfang an eiskalt erzählt hätte. So verstehe man nicht, wieso die beiden überhaupt mal befreundet gewesen seien, argumentiert Knobloch. Auch tue die Verachtung des moralisierenden Ich-Erzählers für den Chefredakteur, hinter dem man unschwer Julian Reichelt erkennt, dem Buch in dieser Form nicht gut, weil der Ich-Erzähler nicht strauchle, nicht in der Welt und in anderen Menschen suche und leider auch gar nicht in sich selbst. Da wirkt es fast schon tragikomisch, wenn Stuckrad-Barre, der 10 Jahre bei Springer mitgemacht hat, im Gespräch mit dem Spiegel sagt, er wolle mit seinem früheren Freund Matthias Döpfner nicht reden. Begründung? Er, Döpfner, müsste sich erst mal selbst einiges eingestehen, erst mal das Gespräch mit sich selbst führen. In der SZ drückt es Marlene Knobloch so aus. Die Schäbigkeit der anderen, davon erfährt man viel in Noch wach, während der Ich jedenfalls Erzähler sich in die Ahnungslosigkeit und in den Luxus in Los Angeles rettet. Aber vielleicht ist Stuckrad-Barre ja gar nicht für diesen Roman verantwortlich. Vielleicht hat er ihn, während er an irgendeinem Pool lag, von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen.
Die KI könnte das Ende des Künstlers und gar der Menschheit bedeuten, gibt es nun Befürchtungen. Den hochinteressanten Artikel »Wie Goethe den Albtraum der künstlichen Intelligenz vorwegnahm« können Sie, liebe Hörer, in der Welt nachlesen. Denn hier bleibt nur noch Zeit für einen kurzen Auszug aus einem Interview derselben Zeitung mit der komischen Kunstfigur Olaf Schubert. Lässt sich der sächsische Humor fassen? Gibt's den überhaupt? Fragt Michael Pilz. Das weiß ich wirklich alles nicht, antwortet Olaf Schubert und fragt, stammt der regionale Humor immer aus der Region? Wer weiß, kommt der englische Humor vielleicht in Wahrheit aus Bulgarien und wurde eingeschleppt?
Der Blick in die Feuilletons von Tobias Wenzel. Und das war's, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckhard Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.